Ja, schön, dass ihr dabei seid bei einer neuen Folge von Clubcast Literatur zur Zeit, dem Podcast, der eng verknüpft ist mit den Lesungen im King Georg. Und heute habe ich zwei ganz wunderbare Gäste, ja, so wie eigentlich meistens, die auch schon hier und da mal bei Literatur zur Zeit im King Georg dabei waren. Frank Eckert zum Beispiel, vor allem als Gast und aber auch als inoffizieller Programmmitgestalter. Zum Beispiel im Fall von Chrissy Heinen, die auch hier ist und ich auch sehr herzlich begrüßen möchte, die bei uns ja, ich glaube Anfang 2020 aus Am Schwarzen Loch gelesen hat. Und auf diesen Roman bin ich aufmerksam geworden durch einen Facebook-Post von dir, Frank, wenn ich mich recht erinnere. Und ja, genau, ich habe euch gebeten, beide herzukommen, damit ich mich mit euch über das Lesen unterhalten kann. Wir machen ja hier immer ein bisschen was anderes. Wir haben kein Konzept, das ist das Schöne. Und genau, ich dachte, wir reden über Lesegeschwindigkeiten, Lesespleens, wie man so liest, was man so liest, wie oft und wie viel vielleicht auch und auch warum. Aber genau, erstmal wollte ich euch fragen, wie es euch geht. Eine ganz banale Frage am Anfang und ob ihr schon mal in einem Podcast wart und ob ihr eigentlich gerne Podcasts mögt.
Dann fange ich mal an. Also ich war noch nie in einem Podcast, glaube ich, mich zu erinnern. Und ich muss zugeben, dass ich selten Podcasts höre. Das ist nicht so unbedingt mein Format, aber die Idee ist natürlich eine schöne. Vor allem in Zeiten, in denen man eben zu Hause sitzt und selber was hören muss und nicht in einer Gesellschaft vor Menschen das machen kann. Mhm.
Chrissy, du bist noch ganz außer Atem. Du bist nämlich, du hast dich sehr beeilt, um hierher zu kommen heute. Genau. Die meisten Gäste, muss ich dazu sagen, hier in den Podcasts, die kommen praktischerweise aus Köln. Du ein bisschen auch, aber nicht wirklich, also vor allem nicht heute.
Ja, ich bin heute aus Dortmund hier hingekommen, weil ich gestern eine Veranstaltung da hatte und bin jetzt mit dem Zug so über mit so Bummelbähnchen hier in aller Hetze hingekommen. Mir geht's aber fabelhaft, also, obwohl ich wenig geschlafen habe. Also das ist ja dann immer manchmal auch sehr stimmungsaufhellend so. Und ja, nee, ich höre auch nicht Podcasts, ist eigentlich auch nicht mein Medium, aber ich finde es extrem spannend. Also ich höre, nee, stimmt nicht. Also es gibt einen Podcast, den ich mehr oder weniger regelmäßig höre, der heißt Rise and Shine über die vietnamesische Community in Deutschland. Und das war sehr, sehr erkenntnisreich. Und die haben ja auch sehr viel deutsche Geschichte da aufgearbeitet, was ziemlich gut war. Also wegen halt auch diese Brandanschläge, die vorgefallen sind. Und,
vor 30 Jahren.
Genau. Und ja, das ist alles sehr, und auch auf die heutige Zeit bezogen, wie die erklären halt viel auch bezogen auf ihre eigene Biografie und haben irgendwelche besondere Gäste da, die erzählen von ihren Eltern und ihren Familien. Das ist sehr spannend.
Und du lebst in Berlin.
Genau.
Um das noch hinzuzufügen. Frank, du lebst in Köln. Wir haben uns auch schon ein paar Mal über dies und das unterhalten, aber was ich eigentlich gar nicht weiß, ist, wo du ursprünglich herkommst. Bist du Kölner?
Oder? Nein, ich bin kein Kölner. Ich bin aber schon seit 23 Jahren hier und komme ursprünglich aus Stuttgart.
Ah ja.
Ja, habe den Akzent aber weitgehend verloren.
Ein bisschen die Sprachmelodie.
Ja, genau.
Kann man hören. Du schreibst seit vielen Jahren über Musik. Also ich glaube, ja, ungefähr so lange, wie du in Köln bist, kenne ich dich als,
genau,
kenne ich dich auch als Autor. Und zwar damals hast du für die Specs geschrieben, viele Artikel. Du hattest auch eine regelmäßige Kolumne, Motherboard.
Genau, die habe ich ja immer noch. Die ist dann nach dem Ende der Print-Specs oder nachdem die Specs nach Berlin umgezogen ist, sozusagen in die Groove migriert und war da auch dann in der Printausgabe, habe ich am Anfang noch mit Christoph Braun im Wechsel gemacht oder Florian Sievers und irgendwann dann alleine. Und dann, als das dann in Online überging, ist sie dann weiter im Online gelaufen und läuft immer noch.
Also, aber das heißt, du schreibst seit 20 Jahren.
Ja, seit fast 20 Jahren
regelmäßig, monatlich,
ja,
eine Kolumne über ja hauptsächlich elektronische Musik.
Genau, elektronische Musik, Ambient, experimentellere Sachen.
Mhm. Und seit geraumer Zeit hast du auch eine Buchkolumne und die heißt eben Page Turner. Und zwar verfasst du die für das Filter Medium für Gegenwart. Was ist das?
Das Filter ist so eine themenoffene Webseite. Das ist auch von ein paar Berlinern wie Thaddäus Herrmann, die im Prinzip auch so einen gewissen Überlapp zu den Leuten von der Groove haben, die auch von elektronischer Musik herkommen, von Techno und
Dub. Kenn ich noch aus der Debug, kann das sein? Den
Debug Namen? Auch, ja, natürlich, ja. Mhm. Der ist auch Musiker, hat auch schon Musik gemacht und das soll eben so eine mehr oder minder kulturübergreifende Webseite sein, wo nicht eben nur über Musik geschrieben wird, sondern über alles Mögliche. Mhm. Unter anderem eben auch über Bücher, über Literatur, über Webseiten, aber auch über Technik zum Beispiel. Es ging ja auch um, wie es gab eine Serie zu agilem Programmieren zum Beispiel und die kulturellen, soziokulturellen Effekte, die das hat auf die moderne Arbeitswelt und solche Dinge. Also die machen interessante Sachen und haben mich einfach irgendwann mal gefragt, ob ich da auch mitmachen wollte, dann eben mit den Büchern, weil die Musik ist ja in der Groove dann abgedeckt. Mhm. Zumindest das, was ich so machen kann einfach.
Mhm. Ich habe auch den Begriff Journalist jetzt absichtlich vermieden.
Ich weiß nicht, ob bin ich ja auch nicht.
Ja, das wäre jetzt die nächste Frage gewesen, ob du dich so bezeichnest. Und du machst ja auch eigentlich beruflich was ganz anderes.
Ja,
was,
also ich bin ein reiner Hobbyist, kein Journalist.
Hobbyist,
und ja. Beruflich bin ich Naturwissenschaftler, so will ich das mal nennen. Habe mal Chemie studiert, Quantentheorie dann mich spezialisiert und daraus dann irgendwann einen Lebensunterhalt gemacht.
Mhm.
Also Software ist das eigentlich, Softwareentwicklung.
Okay, ja. Und du liest, kann man sagen, also das ist so einer der vielleicht Fixpunkte der Show heute hier. Du liest sehr viel. Also du liest auch dann wahrscheinlich sehr schnell. Da können wir uns ja gleich drüber unterhalten. Und das weiß man eben auch, vielleicht wenn man jetzt Page-Turner gar nicht kennt, aber zum Beispiel die auf Facebook folgt, ne? So wie ich das mache. Und da schreibst du dann eben auch über noch viel mehr Bücher als jetzt bei Page-Turner. Und genau, so sind wir ja, glaube ich, auch irgendwie auf Krisis Buch damals gekommen. Und ich möchte dich natürlich auch kurz vorstellen. Du bist Autorin von Erzählprosa, Hörspielen, du bist aber auch bildende Künstlerin, du bist Kuratorin und promovierte Musikwissenschaftlerin, Arbeitsaufenthalt im Ausland, Philosophie, Musiktherapie an der Universität Köln, 2012 promoviert im Fach Musikwissenschaften mit einer stadtanthropologischen Feldforschung über experimentelle Soundkulturen. Also auch Musik.
Ja.
Viel Musik. Was ist das? Was kann man sich unter experimentellen Soundkulturen vorstellen?
Das ist schon so lange her.
Du hast da 60 Interviews geführt, steht hier in meinen Unterlagen. Da musst du dich doch dran erinnern.
Ja, naja, natürlich, aber da ging es ja eher um so die Lebenswelten und wie die Musiker sich selbst so lokal verorten und ihre Musik.
Man kann es auch nachlesen, ist auch erschienen. Ne?
Ja, ja.
Transkriptverlag. Ja. Aber 6 Jahre später. Dann dein Debüt-Roman Am Schwarzen Loch, habe ich eben schon erwähnt, mit dem du dann auch bei uns im King Georg warst. Da hast du auch den Förderpreis für komische Literatur der Stiftung Brückner-Kühner mitgewonnen. Ich weiß jetzt gar nicht, also mir, das ist schon auch ein aber es hat so absurde Züge, das Buch. Wir können ja ein bisschen vielleicht auch kurz darüber reden. Ich wollte aber fragen, wie bist du dazu gekommen? So eine Art, es ist eine Art Science-Fiction-Roman auch.
Ich habe da gar nicht an Science-Fiction gedacht, also gar nicht. Also das war eher, ich kann es ja kurz zusammenfassen, dann brauchst du, also es geht halt um ein schwarzes Loch, was geerbt wird. Also es war eher, glaube ich, eher dieses bildhafte, so surreale Moment, was ich da eingefangen habe.
wie bist du zum Schreiben gekommen? Fragen wir mal so, ganz blöd. Je, ne? Hat das auch was mit deinen Lektüren zu tun? Also
nee,
hast du vorher gerne schon lange viele Romane gelesen und gedacht, boah, das will ich jetzt auch mal machen, weil es so eine tolle Kunst ist? Oder wie bist du dazu gekommen überhaupt?
Nee, ich bin tatsächlich nicht die Leseratte und auch nicht als Kind. Also ich habe als Kind viele Fantasiegeschichten tatsächlich geschrieben. Ich war immer eher so der kleine Schreiberling und habe auch gelesen, aber war immer frustriert, dass andere so viel lesen und ich nicht so viel. Und eine Freundin von mir, die ich damals in England kennengelernt hatte, die war irgendwie so nett, die meinte dann so, ah, Chrissy, es liegt nicht an dir, so, oder für jeden Menschen gibt es irgendwie so sein Buch, also so, und dann musst du halt die richtigen Bücher finden, die dir gefallen, also so, und das hat mich irgendwie beruhigt, also ich dachte, ja, und das ist fast, Bücher sind ja auch schon fast so eine Community für sich irgendwie, dass man sich damit irgendwie wie so Bands ja eigentlich, ne? Also so, ja, ich mag das Buch und also ich unterhalte mich eigentlich auch lieber über Musik als über
Also sind die Bücher auch lebendig?
Ja, also letztendlich, wenn du sie als Community gerade heutzutage sind ja Bücher auch so, sind ja auch so Fetischprodukte, ne? Also so, dass man schon sagt, ja, das ist schon was ist, worüber man sich dann unterhält und dann über so einen Geschmack dann auch irgendwie abgrenzt. Also ich fände es jetzt besser, wenn wir uns jetzt vielleicht heute dann nicht so über Geschmack unterhalten, aber ja, und das ist dann irgendwie schon so eine Liebe zu bestimmten Texten, klar, hat sich bei mir dann trotzdem entwickelt, aber das war dann nicht so, dass ich gesagt habe, boah, ich will jetzt so schreiben wie Punkt, 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 sondern ich habe es einfach so gemacht und so, also es ist auch jetzt so, dass ich auch nicht irgendwie, ja, dass ich denke, ich muss da jetzt irgendwas kopieren oder nee, also irgendwie ist es so, gar nicht, dass ich so großartig auch Vorbilder habe, wo ich weiß genau, der das ist so sein Stil und ich muss da so mein eigenes Ding finden und das muss dann idealerweise pro Buch immer irgendwas anderes so, weil sonst wäre irgendwie langweilig, wenn man immer dasselbe macht. So, ja.
Und Frank, du, diese berühmt-berüchtigte Leseratte, ich weiß nicht, man kann jetzt auch Lesemaus sagen, ihr seht auf jeden Fall beide nicht eher aus wie Mäuse, finde ich. Dann nehmen wir doch mal diesen Begriff. Ist da irgendwie netter. Aber hast du schon früh viel gelesen? Und ich möchte gleich die Anschlussfrage stellen, weil du ja auch, es geht ja auch, das Lesen ist ja auch immer irgendwie mit dem Schreiben, beziehungsweise bei euch ist es auf jeden Fall damit verbunden. Und dann eben auch die Frage, diese Sachen, dieser Journalismus, dieser Musikjournalismus oder dieses Schreiben über Musik. Hast du da auch schon viel gelesen, also schon in jungen Jahren, also
ja,
den sogenannten Musikjournalismus.
Ich lese eigentlich schon immer viel und ich lese tatsächlich auch relativ schnell.
Auch diese Klassiker dann und schon, diese Kinderbuchklassiker?
Ja, auch wenn ich mich nicht mehr wirklich an sehr viel Kinderbuchklassiker erinnere, aber ja, ich habe eigentlich immer sehr viel gelesen, aber ich habe zum Beispiel auch schon tatsächlich sehr viel Science-Fiction gelesen früh und hatte dann irgendwie das Glück über die Stadtbücherei, Stadtbibliothek, dann an wirklich auch interessante Sachen zu geraten mit 12, 13, die mich dann irgendwie dazu gebracht haben, dann auch da weiterzugehen. Also schon direkt relativ früh irgendwie William Gibson zum Beispiel entdeckt oder den ersten Don DeLillo hatte ich da einfach nur wegen des Titels einfach dachte ich, das könnte doch interessant sein, also White Noise. Und war dann zwar völlig anders, als ich dachte, aber fand ich dann auch irgendwie interessant.
Hast du dann darüber auch schon geschrieben? Hast du dir sozusagen auch selber Notizen gemacht? Oder?
Nein, das eigentlich nicht. Also die Notizen, die kamen eigentlich tatsächlich erst wesentlich später. Die kamen dann über das tatsächlich das Spex-Forum und das Intro-Forum, wo ja teilweise auch darüber diskutiert worden ist. Und da wurde ich dann halt auch gefragt, okay, da gab es ja diese Rubrik, was liest du gerade? Und das hat dann etwas ausgeartet. Da war dann immer erst die Frage, ja, du liest das, aber dann sag doch mal was drüber.
Ja.
Und das wurde dann irgendwie im Laufe der Zeit das, was ich dann drüber gesagt habe, immer mehr.
Also bist quasi im Austausch mit anderen schon in
genau,
der Diskussion dazu gekommen.
Das ist aus dem Austausch entstanden,
auch darüber zu schreiben. Aber in den Zeitschriften selbst ja meistens oder lange Zeit vor allem über Musik. Ne?
Ja, also das war schon immer das zentrale Ding, das, wo ich denke, dass ich auch irgendwie was beitragen kann oder was weiß oder was entdecken kann einfach oder auch was vermitteln. Also darum geht es mir eigentlich in der Kolumne am meisten, dass es irgendwie das vermitteln kann, was ich denke, was wirklich interessant ist, was vielleicht nicht so super bekannt ist und was aber raus muss, was die Leute kennen sollen.
Mhm. Also es geht einmal darum, die Sachen überhaupt zu benennen, zu entdecken, zu sagen, da ist das. Mhm. Aber du schreibst ja auch immer noch Texte dazu. Ne? Man könnte jetzt sagen, oh, der Frank, der liest viel, ja gut. Ne? Aber es ist ja immer noch ein Text dabei, in dem man dann auch noch was entdecken kann. Ne? Also das ist ja sozusagen... Gehört ja sozusagen zu deinem Lesen dazu. Ne?
Ja, das ist ein bisschen so dieses angewöhnt, dass ich mir dazu Gedanken mache, während ich lese, um das zu verstehen, was ich lese. Also, und das dann noch dann in irgendwelche Worte zu fassen, ist dann der kleinere Teil eigentlich. Das ist dann ja einfach.
Mhm. Und die Rezension liest man total gerne, ne? Also das ist ja auch irgendwie, das ist eine schöne Textsorte, ne? Das muss man dazu sagen. Also das ist, hat auch dann was Schriftstellerisches, ne? Also ich lese es auch wenn ich das Buch jetzt nicht gelesen habe, lese ich dann deine Rezensionen auch total gerne, weil ich dann merke, das ist halt auch persönlich. Also jetzt, weil man dann so auch einen humorigen Ton hinter entdeckt oder so, das macht Spaß.
Die Literaturrezension.
Ja, genau, ich meine jetzt die Literaturrezension.
Ja, ist auf jeden Fall immer so ein bisschen der Schalk.
Genau.
Im Nacken, kannst du dich noch erinnern, was er über deinen Roman geschrieben hat?
Sehr milde natürlich. Ich war sehr dankbar, dass er da war.
Ja, aber ich versuche ja immer grundsätzlich
freundlich zu sein. Chris, du hast doch eine These eben.
Ja, habe ich auch. Ja. Also meine These war, wir hatten ja vorhin, als wir noch Technikprobleme hatten, hatten wir noch ein bisschen Zeit, um uns diese Themen ein bisschen durch den Kopf gehen zu lassen. Und dann war meine These, also ich weiß ja, dass Frank sehr viel liest, und dann war meine These, je mehr er liest, umso milder wird er, weil er ja einfach merkt, es gibt so viele kleine Tierchen in der Welt, die ihre Sachen schreiben, und er hat so entwickelt so die Liebe für alle, jedem Tierchen so sein Pläsierchen. Und es ist also so, also man, es ist, glaube ich, so eine eher so eine Art Gesinnung, klingt irgendwie blöd, aber ich glaube, der hat so, der hat auch keine Lust.
Ja, das ist schon Absicht.
Genau, das ist total schön. Also ich glaube aber, es gibt Leute, die haben da ganz andere Absichten. Und das rechne ich dir hoch an, dass du da mit so einem, also schon sehr sanft an so eine Rezension gehst.
Ja, aber ich bin ja auch kein Kritiker. Also
ja, ich weiß, dass du dich da aus dieser journalistischen Blase entziehen willst, aber das ist ja trotzdem, das wird ja gelesen, ne?
Also, genau. Moment, das wollte ich also sagen. Es hat ja, vielleicht, du bezeichnest dich nicht als Kritiker, aber es hat ja eine Bedeutung für Leute, was du schreibst.
Also du rezipierst es, ne?
Ja.
Ja, also ist jetzt ein anderes Wort.
Ist das ähnlich bei dir mit der Musik und der Literatur? Bist du bei der Musik auch so milde?
Ja, ich denke schon. Mhm. Also ich versuche immer über das zu schreiben, was mir auch gefällt und was ich gut finde natürlich. Aber eben, wenn mir irgendwas nicht gefällt oder nicht direkt gefällt, dann unterstelle ich dem erstmal, okay, vielleicht habe ich es auch nur nicht richtig verstanden. Oh. Süß. Und versuche dann halt eben noch einigermaßen was rauszuholen.
Ja.
Also
ich denke das auch. Also ich denke manchmal, wenn ich was lese und die Sprache ist jetzt vielleicht holprig, dann denke ich, ach, das passt entweder so zu der ganzen Geschichte oder es ist eben vielleicht auch einfach Absicht. Wobei ich letztens, das muss ich hier auch erzählen, ich will jetzt den Autor nicht nennen, aber das fand ich eine lustige Geschichte, hat mir ein Autor, der auch relativ bekannt ist, erzählt, dass er einfach einen Fehler in seinem Buch hatte, einen ziemlich dicken Fehler in einem Buch, also in einem Roman, wo es ziemlich viel auch so Name-Dropping gibt, und das ist halt ein wirklich Fehler, der wahrscheinlich vielen Leuten wirklich ins Auge springen wird. Und weil der so offensichtlich ist, wurde der von vielen Leuten so rezipiert, dass das auf jeden Fall ja Absicht gewesen sein muss. Was ich dann wiederum auch ganz witzig fand. Aber natürlich, also ich würde sagen, bei dir, Frank, liest man, dass du die Sachen erstmal auf dich zukommen lässt und nicht so eine Schablone drauflegst. Mhm. Ne? Chrissy, du bist auch Verlegerin. Das habe ich jetzt noch gar nicht erzählt. Da lachst du, aber das ist doch ein ganz ernstes Geschäft.
Ja, habe ich gestern schon in Dortmund drüber geredet.
Und zwar
ja.
Hast du auch noch eine andere Persona, Verlegerin.
Ja,
Existenz
ich mach das,
namens ja. Céline Lassalle. Und der Verlag heißt Vakant Verlag und verlegt Bücher, die, glaube ich, dann also nur dadurch erscheinen, dass sie von dir verlegt werden und dann eben, glaube ich, gar nicht käuflich zu erwerben sind. Ist das richtig? Ist das richtig beschrieben?
Genau, die bestehen durch das Cover und ein Abstract und die Biografie des Autoren oder der Autoren. Mhm.
Also da sind so schöne Werke dabei wie Augmented Literature von John Green. Das mutige Rotkehlchen von Judita Bunitskaya und eben auch, und das war eigentlich der Grund, euch beide hier heute gemeinsam einzuladen, Against Page-Turnerism, Slow Reading in a Fast World von Christina M. Heinen und Céline Lassalle, quasi eine, ja, was soll man, wie soll man das nennen, eine Kriegserklärung an den Page-Turner ja. Und deinen wohlgesinnten Kritiker, Nicht-Kritiker, Frank Eckert. Nein, im Ernst natürlich. Also erstmal ist das total schön, lohnt sich irgendwie voll irgendwie auf die Website zu gehen, sich diese ganzen schönen Bücher anzugucken. Aber ich bin ja zum Beispiel auch eine, sagen wir mal, eine Leseschnecke und finde ich habe nichts gegen Page-Turnerism, aber ich habe mich damit abgefunden, sagen wir mal, dass ich nicht so ein krasses Lesetempo habe. Wie geht dir das und wie ist es zu dieser speziellen Erscheinung im Vakant Verlag gekommen?
Ja, genau so auch. Nee, ich habe auch nichts gegen Page-Turner, gar nicht. Ja. Also ich glaube, ich mochte einfach diesen Begriff Page-Turnerism. Also so so albern halt. Also ich neige manchmal dazu, dann so Sachen zu überziehen. Aha. Und diesen Untertitel mochte ich halt auch, irgendwie dieses Slow Reading in a Fast World. Also es soll eher auch tatsächlich auf, dass jeder so mit sich, dass man kein schlechtes Gewissen haben braucht, wenn man jetzt irgendwie langsam liest. Und jeder hat, also ich bin zum Beispiel auch eher ein Detailleser. Also wenn ich ein Buch lese, kann das vorkommen, dass ich dann wirklich mir einen Satz irgendwie dreimal durchlese, nicht weil ich ihn nicht verstehe, sondern weil er mir irgendwie sehr gefällt. Und dann erfreue ich mich irgendwie daran. Und dann ist, als du auch gesagt hast, worum es heute geht, habe ich halt auch viel drüber nachgedacht, dass ich tatsächlich nicht so eine Leserin bin, die so in einem Rutsch wegliest und dann so so gepolt ist auf eine bestimmte Dramaturgie. Ah, jetzt wird's spannend und jetzt kommt der Höhepunkt und jetzt flaut es wieder ab und so, was irgendwie viel Leser wahrscheinlich schon teilweise erwarten und was der Literaturbetrieb auch von seinen Büchern erwartet, dass es so eine Struktur gibt. Und das finde ich halt eigentlich also so ein bisschen fatal, weil dadurch halt irgendwie das Experiment irgendwie verloren geht mit den Zeichen. Ne? Also so, und ich bin halt wirklich eine, die da so stehen bleibt an einem Satz. Und ich freue mich daran und das finde ich dann auch nicht schlimm, wenn ich dann da irgendwie länger dran sitze an so einem Buch. Also, und und das gibt mir dann total viel. Ja. So, dass ich dann eine Seite halt mich an einer Seite sehr erfreue und denke, ja, das könnte ich jetzt irgendwie so einrahmen. Mhm. Also vielleicht hat das auch was damit zu tun, dass ich irgendwie so ein bisschen bildlich denke oder so, ich weiß es nicht. Keine Ahnung.
Lest ihr Bücher zweimal?
Sehr selten. Also ich habe mich auch mal beschlossen, irgendwann mal vielleicht mal wirklich die Sachen, die schon 30 Jahre her sind oder so, oder 40, noch mal wiederzulesen. Aber das Einzige, also die zwei einzigen Bücher, glaube ich, die ich wirklich zweimal gelesen habe, waren, auf der Suche nach der verlorenen Zeit, da ist ja auch was länger dran.
Du hast das komplett zweimal gelesen.
Ja, ich habe es tatsächlich komplett zweimal gelesen.
Das aber ist ja eigentlich so ein deutsche Übersetzung, ne, wo man sagt, so, wow, wenn ich mal nichts mehr zu tun habe, dann lese ich
gar nicht. Ja, und natürlich noch das Buch der Unruhe. Den Pessoa.
Super, das habe ich auch letztens gelesen.
Ja, den hatte ich tatsächlich sogar auch relativ spät erst entdeckt und dann irgendwie nach so 10 Jahren nochmal wieder gelesen. Aber bei dem Proust hatte ich tatsächlich die größten Unterschiede gemerkt, wie viel mir da eigentlich beim ersten Mal entgangen war.
Ah, das ist interessant. Ja.
Also das lohnt sich in der Hinsicht dann schon. Aber ich lese auch sehr gerne neue Sachen immer. Deswegen kommt das halt nicht so oft vor.
Wie sucht ihr euch das nächste Buch? Wie funktioniert das? Gibt es da irgendwie... Ich bin zum Beispiel ziemlich wild. Ich habe mal irgendwann, es gibt ja manchmal so Sachen, die liest man, die klingen dann so klar und die schüchtern einen ein Leben lang ein. Und ich habe das irgendwann mal in einem Interview gelesen, dass jemand meinte, ja, also mit 20 wusste ich noch nicht, was ich lesen soll, aber jetzt bin ich ja irgendwie 50 und lese halt, weiß, was ich lesen möchte. Mir geht das eigentlich, ja, und das habe ich mir irgendwie so zu Herzen genommen, muss dann oft dran denken, wenn ich dann wieder da stehe und nicht weiß, was ich als nächstes lesen soll, beziehungsweise das Gefühl habe, ich lese jetzt wieder was komplett, einfach was mit dem Vorigen gar nichts zu tun hat oder aus so einer Bauchentscheidung heraus, ich will jetzt mal wieder ein paar Krimis lesen, die ich 10 Jahre lang nicht gelesen habe und mache das jetzt einfach. Wie funktioniert das bei euch? Wie sucht ihr euch eure Lektüren?
Also bei mir kommt es durch Hörensagen. Also irgendwie, wenn ich jetzt, also jetzt zum Beispiel das letzte Buch, was ich gelesen habe, war Die lange Straße aus Sand. Ja, hoffentlich zitiere ich das jetzt richtig. Hier von Pasolini, so ein Fotobildband. Und da hatte mir halt eine Freundin irgendwie mal von erzählt. Und ich wusste, das habe ich dann aufgeschrieben oder irgendwie mein Nokia-Handy eingetippt, dass ich das unbedingt mir nochmal besorgen muss. Und ich habe irgendwie so eine Liste an Büchern, die ich dann mir irgendwie noch kaufen muss, weil mir ein Freund oder eine Freundin davon erzählt hat. Und dann besorge ich mir das peu à peu und der Haufen wird immer größer und ich arbeite das dann so ein bisschen ab. Das ist so ein bisschen so.
Das wollte ich auch fragen. Hast du viele ungelesene Bücher zu
Hause? Ja, klar. Klaro. Ja, natürlich.
Na, ich hatte das auch mal so, als dass ich dachte, ich will nur Bücher haben, die ich auch wirklich gelesen habe, aber das halte ich schon längst nicht mehr durch. Weil
ja, das Problem ist halt dieses, also ein Freund von mir, der Felix, der war letztens, hat mich in Berlin besucht und er meinte immer, er hätte irgendwie 4 Bücher, die er parallel liest und die liegen dann so um sein Bett herum. Und ich kenne das, also so, aber ich versuche das mittlerweile zu vermeiden. Also so, ich versuche jetzt doch immer an einem zu bleiben. Also das ist sonst, das ist irgendwie, das bringt einen so in Teufelsküche.
Dieses Anknabbern.
Ja, ja,
genau. Knabbert ein Buch an und legt das so angeknabbert, ne? Ja. Die Lesemaus hat das Buch angeknabbert und dann liegt es so in der Gegend
also
rum.
Also ich verstehe das schon. Das ist eigentlich interessant. Das ist ja so ein bisschen wie, wenn man CD ist, hört man ja auch. Also CD, nur hier stehen so viele CDs rum, deswegen sage ich
CDs. Hier stehen CDs,
aber oder irgendwie Musik hört man ja auch jetzt mittlerweile nicht mehr eine ganze Platte. Das kann man eben nicht vergleichen, aber so, wenn man den Medienkonsum vergleicht, Literatur, Musik. Aber ich versuche das so mal, also immer ein Buch nach dem anderen.
Ah, da habe ich auch noch ganz tolle Fragen. Zum Beispiel an dich, Frank. Hast du mehr Platten? Also ich glaube, bei dir ist es wirklich eine sinnvolle Frage. Hast du mehr Platten zu Hause oder Bücher? Und dann an euch beide, beim Lesen Musik hören, ja oder nein?
Ich habe definitiv mehr Platten als Bücher, auch wenn ich bei den Platten so langsam versuche, die ein bisschen abzuschmelzen und auch ein paar zu verkaufen wieder. Aber es sind deutlich mehr, ja.
Wer wohnt unter dir?
Ja.
Oder wohnst du im Erdgeschoss?
Nee, die Platten sind tatsächlich jetzt, würde ich sagen, so zu 90% im Keller ausgelagert. Ja. Wir haben das Glück, einen Keller zu haben, der trocken ist und wo man die Dinger auch tatsächlich lagern kann. Und deswegen ist das Regal auch zu 80% für Bücher vorgesehen und nicht für Platten.
Verstehe. Aber genau, behältst du die ganzen Bücher, die du liest?
Ja, auf jeden Fall, ja. Ich denke, das bringe ich nicht fertig, Bücher wirklich wegzuwerfen.
Wow. Ja. Und hast du einen speziellen Ort, an dem du sie kaufst?
Zwei, drei Buchhändler hier in Köln, wo ich das kaufe und auch bestelle. Also ich bestelle nichts im Internet.
Ja.
Da kommen auch teilweise eben dann einfach völlig random und intuitiv und impulsiv das mit rein, was ich denke, wenn ich da mal im Laden bin, ja, das könnte mir gefallen oder das hat ein gutes Cover oder dann nehme ich das auch gerne mal mit. Das mache ich bei Musik im Prinzip auch so, also man entwickelt ja mit der Zeit schon ein gewisses Gefühl, was irgendwie was taugen könnte und was nicht. Allein schon an der Gesamtästhetik kann man das ja sehr oft schon festmachen, was dann nachher tatsächlich auch drin ist. Klappt nicht immer, aber es klappt oft.
Gibt es auch so andere Medien, also wo du, wenn du sagst, du liest die Feuilletons und da kommt dir irgendwas interessant
auch,
vor?
Ja, auch das, ja klar. Und dann solche Sachen bestelle ich auch gerne mal, wenn ich irgendwie einen interessanten Feuilleton-Artikel sehe. Ja, klar, das mache ich auch. Also alles, auch Goodreads zum Beispiel, Empfehlungen. Also es ist irgendwie sehr zusammengefasst, aber es gibt da kein wirkliches Konzept oder keine Linie oder sowas, sondern es ist wirklich schon sehr zufällig alles. Aber es finden sich dann immer wieder so Stränge irgendwie, die dann zusammenkommen in einer gewissen Zeit.
Das ist ja erstaunlich. Es gibt ja Menschen, die lesen wirklich vielleicht nur ein Genre, ne? Die lesen nur Krimis oder also ich finde das auch, das finde ich auch spannend. Als ich zum Beispiel die Bücherei für mich entdeckt habe, da habe ich nur die Agatha Christie Bücher ausgeliehen. Als ich die alle durch hatte, bin ich nicht mehr in die Bücherei gegangen. Das ist traurig, also ich weiß nicht, es ist auf jeden Fall so.
Wenn Patricia Highsmith versucht?
Ja, weiß ich nicht. Ich war lange so, ich habe auch immer dasselbe gegessen jeden Tag. Wollte halt, wenn meine Mutter was anderes gekocht hat, habe ich gesagt, ich will aber Agatha Christie. Dann dich wollte ich fragen, Chrissy, noch Musik beim Lesen und dann zum Beispiel auch Musik beim Schreiben und dann vielleicht auch noch, wie ist das, da du arbeitest auch an neuen Romanen, glaube ich, ne? Also bist ja fortlaufend auch als Autorin längerer Prosatexte tätig. Wie ist der Blick, wie ist das Lesen der eigenen Texte? Das ist ja auch eine spezielle Art des Lesens. Man liest ja auch seine eigenen Texte die ganze Zeit und überprüft die beim Schreiben. Und was ist das für ein Lesen? Aber erstmal das mit der Musik.
Also Musik beim, also ich lese, das habe ich nicht erzählt, also ich bin schon sehr, also jetzt durch Corona war es schwierig, die Bibliotheksplätze in der Stabi zu bekommen, aber ich sitze, wenn ich kann, eigentlich fast alle meine freien Tage immer in der Stabi und lese auch sehr viel Textbooks. Also da lese ich dann immer irgendwie Artikel, teilweise Recherche, aber eher auch aus Interesse. Also so wie andere Romane lesen, lese ich gerne auch mal irgendwie so Textbooks irgendwie. Da höre ich manchmal schon Musik zu, die aus dem Laptop kommt, also über Kopfhörer. Einfach um von den Geräuschen abgelenkt zu sein in der Bibliothek. Aber manchmal stört mich das auch. Also das, da höre ich dann eher so Sachen natürlich ohne Text, so, ne? Also eher so elektronisches Gedöns, was ich jetzt, also genau.
Beim Schreiben.
Aber beim Schreiben, nee, eigentlich nicht. Ich höre da keine Musik. Also im Idealfall, es ist halt jetzt auch wegen Corona, also ich habe jetzt in letzter Zeit habe ich eigentlich nur Texte überarbeitet. Deswegen kann ich jetzt nicht, aber wenn ich jetzt so, ich schreibe mit Stift auf Papier, ich schreibe, also das ist meine erste Version, ja. Und das passiert meistens noch mit anderen Leuten zusammen und da hören wir dann keine Musik. Also da sitzen wir dann, also jetzt wegen Corona saßen wir dann alle vorm Laptop und haben uns gesehen und haben dann geschrieben. Aber sonst saßen wir dann in einem Raum und haben zusammengeschrieben. Oder ich sitze halt alleine und schreibe in mein Heft rein, aber dann meistens ohne Musik, weil mich das dann doch zu sehr beeinflusst, so emotional. Und man will ja vielleicht irgendwas Besonderes schreiben. Also man weiß ja vielleicht so teilweise, wohin es geht.
Ja.
Und das beeinflusst einen dann doch zu sehr. Ja, und die alten Texte, wie ich die lese,
Ja, du hast ja gerade gesagt, du überarbeitest, also jetzt gehe ich mal davon aus, du überarbeitest deine eigenen Texte?
Den eigenen Text. Mhm. Ist so ein bisschen schwierig, weil man dann manchmal, wenn man die Sachen so lange gelesen hat, ist es dann, und auch schon lange überarbeitet, ist es dann mal an der Zeit, dass auch mal eine zweite Person draufschaut. Also das mal so ganz, weil man manchmal zu sehr im Text drin steckt. Und da muss ein bisschen Zeit vergehen. Und dann merkt man einfach, dass man sehr viel Quark geschrieben hat. Und dann streicht man natürlich die Hälfte.
Ja, woher kommt das eigentlich? Was glaubst du? Also dieser Abstand, ne? Man schreibt denkt so, wow, und ich bin jetzt irgendwie, eigentlich ist das jetzt so fertig, könnte ich auch jemandem zeigen. Dann nimmt man dasselbe eine Woche später wieder in die Hand.
Weil ich glaube, du hast in der Zeit, die dann vergeht, ich sag jetzt mal 2 Monate oder so, du lässt es liegen und es gehen fest, vergehen 2 Monate und du arbeitest ja trotzdem noch an der Handlung weiter und dann merkst du plötzlich, was relevant ist an der Geschichte vielleicht. Und wenn du dich dann nochmal hinsetzt, merkst du, ach nee, das ist Quark, das ist Quatsch. Also das ist zu viel des Guten. Darauf kommt es nicht an. Und das weißt du vielleicht erst nach einer bestimmten Zeit. Mhm. Also wenn du das dann erstmal schreibst, denkst du, oh, witzige Idee. Und dann irgendwie so 3 Wochen später, was ist das denn? Quatsch irgendwie so.
Oder es kommt was dazu vielleicht. Deswegen, manchmal hat man ja den Text auch im Kopf, wenn man in der Straßenbahn sitzt. Oder im Zug und dann passiert
dann kommt, was dann und man denkst, denkt, ach, ah, damit kannst du es noch besser erklären. So, genau. Aber ja, deswegen, der Vakant Verlag ist auch so ein bisschen, also teilweise ist ja sehr vielschichtig, aber das war dann teilweise auch so eine Ausschussware. Ich dachte, ah, nee, das ist was für ein Vakant Verlag, das kann ich dann mal.
Ja, mich hast du auch schon gefragt, ob ich da was veröffentlichen möchte.
Nein, das heißt ja nicht, dass das schlecht ist, nur das passt dann eben nicht in diesen Roman rein oder so. So.
Das Schöne ist ja, Frank hat das Page-Journalism, Against Page-Journalism, glaube ich, auch besprochen, ne?
Aber sehr entzückend, ja, fand ich auch.
auf jeden Fall wollte ich dich noch fragen, wie das ist, wenn du zum Beispiel, wir haben über die Kolumnen gesprochen, aber du hast ja auch Interviews gemacht. Ich weiß nicht, ob du das auch noch machst. Bin ein bisschen aus dem Musikjournalismus.
Das mache ich jetzt schon länger nicht mehr.
Aber so 3-4-seitige Artikel, auch einfach dann Fließtexte mit O-Tönen von Künstlerinnen und Künstlern. Und dann das sind ja Sachen, die man oft sehr schnell macht und unter großem Zeitdruck abgeben muss. Wenn du das Heft dann bekommen hast, hast du dir das nochmal komplett bist du so jemand, der sich das dann nochmal durchliest, den eigenen Text, auch so nach, das habe ich gut gemacht, das hat jetzt nicht so gut geklappt, abscannt und seine Schlüsse daraus zieht fürs nächste Mal, oder jemand, der sagt, ach ja, bist
ja,
halt so,
also
ne?
Ich lese die Sachen, wenn die dann rauskommen, tatsächlich meistens nochmal, also auch die Kolumne, weil die ist ja ähnlich schnell, also aber ich lese es nie, bevor ich es abgebe, lese ich es nie nochmal.
Ach nee.
Also das wird wirklich richtig punkig rausgehauen und das ist fertig, dann ist es fertig, dann geht's raus. Und dann bin ich froh, dass ich die E-Mail abgeschickt habe und dass es weg ist. Und wenn es da draus kommt, also wenn die Kolumne erscheint oder wenn das Printheft früher erschienen ist, dann lese ich mir das gerne nochmal durch mit Abstand, ja. Mhm. Aber dann kann ich ja zum Glück nichts mehr machen. Das ist ja das Schöne dabei, dass man dann ja das nicht nochmal komplett überarbeiten kann einfach oder muss.
Hast du mal gedacht, boah, jetzt hätte ich es gerne nochmal zurück?
Ja, bestimmt, aber klar, das kommt natürlich auch vor, aber das Schöne ist, dass das da nicht geht und dass man das akzeptieren muss.
Mhm. Wichtige Leserinnen und Leser sind ja in dem Fall dann auch die Leute in der Redaktion. Das ist dann auch schön, wenn man da Leute hat, mit denen man irgendwie einen vertraulichen Austausch hat, oder?
Ja, wobei ich da sagen muss, also
die verändern ja manchmal Texte auch.
Ja, ne? Aber in den Kolumnen ist es tatsächlich so, dass die von Anfang an eigentlich immer komplett unverändert gedruckt worden sind. Mhm. Also sowohl im Filter als auch Groove und Spex. Mhm. Also das kommt wirklich dann ungefiltert durch. Also das, ich weiß nicht, ob das ein Vorteil ist oder ein Glück ist, aber ich fand das eigentlich immer durchaus, empfand das als Privileg, sozusagen direkt immer gedruckt zu werden, ohne Lektorat oder editorische Maßnahmen.
Ja, auf jeden Fall niemand, der dann den Text komplett verändert oder nochmal umschreibt. Ne? Das haben wir jetzt, glaube ich, habe es eben gefragt, aber ich hatte so viele Fragen auf einmal, deswegen das mit den musikjournalistischen Texten. Hattest du da auch, hast du das auch immer schon gerne gelesen? Zum Beispiel Plattenkritiken sind ja so ein
Genre sicher, für sich, klar. Ne? Also ich hatte die Specs schon seit den mittleren 80ern regelmäßig gelesen und fand eigentlich auch die Rezensionen immer oft spannender als
also schon im Kindergarten
als die Inhalte.
Mensch, Frank. Ich habe mir fest vorgenommen, hier nicht mit Komplexen rauszugehen aus dieser Show heute, aber diesem, ja.
Ja, also da
ich muss auch gerade an meine Einschulung denken.
Ich bin alt.
Auch liebe Freunde. Das sieht man nicht. Das will ich mal sagen. Nee, sorry, ich wollte dich gar nicht jetzt blöd unterbrechen, aber
ja.
Aber es ist ja ein reizvolles Genre, ne? Ich habe das auch gerne gelesen, Plattenkritiken und dann manchmal, ich glaube, ich habe wesentlich mehr Plattenkritiken gelesen, als ich die Platten dann tatsächlich dazu gehört habe. So. Also geht es mir, weil ich das auch so, ne, als Literatur irgendwie spannend fand.
Ja, aber das ist auch so ein Ding, wie ich vorher meinte, man entwickelt ja auch ein Gefühl dafür irgendwann, was dahinter steckt, also ob das, ob es mir dann wirklich gefällt oder nicht, auch wenn es total lobend und euphorisch und überhaupt, weiß ich dann doch, dass ich es vielleicht nicht mögen werde.
Mhm. Also, aha, ach doch, so ist das.
Ja, so. Ja,
sehr interessant.
Ja, das ist so, ja, 20 Jahre Specs lesen oder so, dann hat man sich das angewöhnt.
Ach so, da, vielleicht. Aber im Filter machst du es auch so noch.
Ja, vielleicht schon. Ja, ich denke schon. Also das ist irgendwie so eine generelle Einstellung vielleicht.
Naja, man muss ja auch Sachen nicht mögen.
Ja.
Genau, ja. Man muss auch was nicht mögen
können.
Genau,
eben.
Aber das ist ja auch das Schöne daran, dass ich diese Kolumnen machen darf, weil man da eben, weil ich da wirklich frei aussuchen kann, was reinkommt. Und ich suche dann eben genau das aus, bei dem ich freundlich sein darf.
Das finde ich schön. Und man will ja auch vielleicht was weitererzählen, ne, als Rezipient. Also nicht nur ein Urteil fällen, sondern eben
irgendwie. Ja, ganz oft. Also klar, also einfach so Sachen, die, wo ich denke, ja, das müssen mehr Leute hören oder lesen.
Ich fände es auch schön, wenn du mir jetzt hier vor Zeuginnen versprechen würdest, dass du auch mal eine Moderation machst bei Literatur zur Zeit im King Georg. Habe ich dich ja auch schon mal gefragt.
Wow, coole emotionale Erpressung.
Und dann möchte ich, na gut, du kannst ja noch mal drüber nachdenken, aber möchte ich meine Lesemäuse zum Schluss noch fragen, an welchen drei Orten lest ihr am liebsten? Also es gibt ja so Klassiker wie Badewanne, ja oder nein. Und habt ihr auch Lieblingsbücher? Also sind es vielleicht die du eben schon genannt hast? Oder gibt es das eine Lieblingsbuch? Oder gibt es gerade vielleicht eins, was ihr gerne weiterempfehlen möchtet? Aber erstmal die drei Orte, an denen ihr am öftesten liest, wahrscheinlich in der.
Okay.
Ja,
also ich lese tatsächlich gerne in der Stabi.
Umgeben von vielen Büchern.
Ja, das sind dann eher dann Menschen, die da einen umgeben. Also das ist irgendwie so ein bisschen, kommt auch, eigentlich habe ich auch lieber einen Sitzplatz, wo man jetzt nicht einer Person gegenüber sitzt. Da habe ich eigentlich im Sommer immer gesessen, also vor dem Lockdown. Und dann lese ich tatsächlich, ist mir vorhin eingefallen, wir lesen tatsächlich unserem Sohn jeden Abend noch was vor, obwohl er 11 Jahre alt ist. So. Mhm. Und dadurch gibt es dann auch immer so eine Parallelstory, die einen begleitet in der Woche. Ne? Also weil es gibt ja so, weil es natürlich auch immer nur so Abschnitte vorgelesen werden oder ein Kapitel.
Ja.
Und das Buch liest man ja dann auch immer mit. So. Und da sitze ich da halt auf dem Hochbett von ihm und lese ihm dann was vor alle 2 Tage. Weil er die anderen Tage das mein Mann dann macht. Und wo sonst noch? weiß nicht, auf dem Sofa kann ich jetzt auch nicht so genau
in der Bahn,
sagen.
Kannst du in der Bahn lesen zum Beispiel? Können ja manche gut, manche nicht so gut.
Nee, ich fahre ja, aber ich fahre ja nur Fahrrad.
Ja, aber also, ein Fahrrad sollte so leicht lasten. Und dann immer richtige Bücher oder auch diese, wie heißen diese Lesebretter, diese digitalen?
Nee, habe ich noch nie gemacht. Mhm. Nee, immer nur Bücher. Mhm. So. Nee, oder halt tatsächlich, ja, wenn dann da auf dem Sofa bei uns. Aber das ist ja manchmal auch so ein bisschen durch Störgeräusche begleitet, von dem Kinderzimmer so. Deswegen manchmal ein bisschen schwierig daheim.
Frank und du am Strand zum Beispiel?
Eigentlich nur
Sofa. Die Sonne Sofa. Brennt.
Also tatsächlich eigentlich nur Sofa. Also,
nur Sofa. Es gibt so einen Stammplatz, Leseplatz.
Ja, ich habe halt so einen Sessel und ich höre ja auch gerne Musik dazu tatsächlich, aber ich höre ja eben hauptsächlich abstrakte elektronische Sachen, Ambient und sowas, dann das passt dann ja auch. Aber ansonsten, ja, vielleicht mal in irgendwelchen Wartesituationen nehme ich auch ein Buch mit, aber ich muss halt das Buch auch immer mitnehmen. Das ist das Problem. Ich lese auch keine elektronischen Dinge. Das fällt mir sehr schwer.
Und noch ganz schnell zum Abschluss ein Lieblingsbuch. Jeder ein Lieblingsbuch.
Also spontan Ignaz und die oder die Verschwörung der Idioten von John Kennedy Toole.
Das ist eine gute Wahl, ja. Aber ich würde trotzdem den Pessoa noch nehmen als das Buch der Unruhe. Das Hilfsbuch halt, das Bernardo Soares.
Ich bedanke mich dafür, dass ihr hier gewesen seid. Ihr seid auf jeden Fall heute meine Lieblingsgäste gewesen, das kann ich sagen. Und ich bedanke mich auch bei Matthew für die Technik. Wir hatten am Anfang ein paar Probleme. Aber ich denke, jetzt hat alles wunderbar geklappt. Ich bedanke mich bei allen fürs Zuhören und hoffe, dass ihr dann auch beim nächsten Mal wieder dabei seid beim Clubcast Literatur zur Zeit. Bis dann!